ist doch alles nicht so schlimm. Zwei so Seiten, die wir auch so immer wieder in unseren Gemeinden finden. Zwei Extreme. Und hier vorne haben die Mädels hingeschrieben, God is love. Gott ist Liebe. Was ist wirklich Liebe? Was heißt es wirklich, dass Gott uns liebt, dass Gott den Sünder liebt? Und das wollen wir so mit dieser, anhand der Geschichte uns miteinander jetzt anschauen. Ja. Geht das nicht? Oder? Irgendwas. Ich hab es genannt, Gnade und Gesetz, also die Predigt. In der Geschichte wird die Frau als diejenige bezeichnet, die am Ende dann mit Jesus zurückgelassen wird und die dann in der Mitte stand. So. Also wenn es am Ende nicht geht, dann ist nicht so schlimm, dann machen wir das ohne Präsentation. Aber vorhin ging es ja, gell? Also sollen wir einfach noch kurz warten, dann kommt es vielleicht. Jetzt ist auch irgendwas passiert. Ah ja, okay. Vielleicht schlagen wir einfach mal auf, wir lassen das einfach hier so nebenbei, wir schauen alle einfach hier nach vorne und in unsere Bibeln, auch als es die Technik noch nicht gab. Schlag mal mit mir auf, das Johannesevangelium. Das vierte Evangelium werden ja bezeichnet als die synoptischen Evangelien. Die synoptischen Evangelien, sie heißen so, synoptisch heißt gleich aussehen. Ja? Synoptik, wann geht man zum Optiker? Wenn man was mit den Augen hat, wenn man Augenprobleme hat, also das hat mit Sehen, die gleich aussehen. Das heißt, diese drei Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, die sind vom Aufbau her, sehen sie gleich aus. Das heißt, die haben in etwa das gleiche Geschichtsmaterial, die gleichen Lehren von Jesus, die gleichen Geschichten und die gleichen Erzählungen und so weiter. Aber das vierte Evangelium, das Johannesevangelium, ist in seiner Art ganz anders. Das vierte Evangelium, das Johannesevangelium, wurde viel später erst geschrieben. Erst nachdem die drei Evangelien schon da waren und ein Kirchenvater schon längst geschrieben. Die Offenbarung hat er vorher geschrieben. Auch die Johannesbriefe hat er vorher geschrieben. Und als er sich in Ephesus befunden hat und ein Evangelium, das so ganz anders ist. In diesem Evangelium, da haben wir Geschichten drin, die gibt es überhaupt nicht in den anderen dreien. Da haben wir Reden von Jesus, die haben wir überhaupt nicht in den anderen dreien Evangelien. Da haben wir Dinge geschildert, die sind so ganz besonders. Und deswegen ist auch für mich immer, wenn ich im Johannesevangelium lese, es was ganz Besonderes drin zu lesen. Nicht nur, weil das Griechisch das Einfachste ist im ganzen Neuen Testament, ja, sondern einfach, weil Johannes hier an die Jünger der zweiten Generation schreibt. Die Jünger, die zur Zeit von Johannes, das war die zweite Generation von Christen, das war schon etwa 60 Jahre, nachdem Jesus schon am Kreuz gestorben war. Da waren viele von denen, die ihn persönlich erlebt haben, ihm begegnet sind, waren schon tot. Die meisten Adressaten, also die Leser vom Johannesevangelium, waren Jünger. Die ganzen Heilungswunder im Johannesevangelium, niemals es vorkommt, dass Jesus heilt, indem er berührt. Niemals. Im Johannesevangelium, in den ganzen Heilungswundern, die uns geschildert werden, im Johannesevangelium, da werden die Menschen immer geheilt auf Jesu Wort, ungläubigen Thomas. Und was sagt Jesus zu dem ungläubigen Thomas, der ihm seine Hand in seine Seite legen sollte? Das heißt, das Johannesevangelium ist für uns auch ein besonderes Evangelium, weil wir sind auch Jünger nicht der zweiten Generation, sondern wir sind Jünger der, das für uns zu lesen. In Kapitel 5 im Johannesevangelium, in Kapitel 5 beginnt ein Streit, der sich dann durchzieht bis zu Jesu Tod. Jesus ist am Anfang aufgetreten, hat Dinge getan, die Pharisäer und Schriftgelehrten wussten nicht so recht, wie sie mit ihm umgehen sollten. In Kapitel 2 hat er den Tempel gereinigt, hat die Tische umgeschmissen. Da hat er erstmal für Aufsehen erregt. Dann in Kapitel 3 kommt dieser Oberste der Pharisäer, nämlich der Nikodemus, zu Jesus und spricht mit ihm. In Kapitel 5 haben wir ein Heilungswunder, einem Sabbat. Und weil Jesus am Sabbat heilt, steht es dann in Kapitel 5, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt man, dann spricht er auch noch davon, dass Gott sein Vater ist. Und dann heißt es in Vers 18, darum nun suchten die Juden nicht mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat aufhob, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte und sich so selbst Gott gleich machte. Sucht ganz sanft und ganz eindringlich mit ihnen zu reden, ihnen das zu erklären. Aber der Streit dauert an. Am Ende schicken die Pharisäer von ihren Jüngern und schicken sie Jesu Diener, der Hohepriester und der Pharisäer, zurück am Ende von Kapitel 7. Und wisst ihr, was sie sagen zu den Schriftgelehrten, zu den Pharisäern? Sie sagen, Vers 46, die Diener antworteten, Kapitel 7, Vers 46, niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Habt ihr das gehört? Niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Also wenn ich eine Zeitmaschine hätte, ich weiß nicht, habt ihr euch schon mal überlegt, rein theoretisch, es gäbe eine Zeitmaschine, in die ihr reinsteigen könnt. Und ihr steigt dort rein, diese Zeitmaschine, und könnt ein Datum eingeben. Das wäre jetzt ganz interessant zu sehen, was jetzt in euren Köpfen da abgeht, welches Datum würdet ihr gemacht haben. Aber ich glaube, was viel Wichtigeres wäre für mich, ich würde 2000 Jahre ungefähr zurückgehen. Oh, wäre das schön. Oh, wäre das schön. Ich würde hingehen und würde dorthin rennen zu dem Berg, wo Jesus die Bergpredigt hält. Gesichtsausdruck ist. Ja? Ich würde so gern sehen, wie er mit Menschen umgeht, die zu ihm gebracht werden, die Sünder sind. Jesus war aber auch nicht so jemand, zu dem die Sünder sich nicht hingetraut haben. In Lukas Kapitel 15 lesen wir ganz am Anfang, dass die Zöllner und Sünder es gewohnt waren, zu Jesus zu kommen. Die sind immer zu ihm gegangen, das war ganz normal. Und zuzuhören, ihm nachzufolgen, mitzulaufen. Und dann am Ende, wenn die Zeitmaschine mir erlaubt, längere Zeit zu bleiben, ich würde so gerne mitgehen nach Gethsemane und das einfach beobachten. Ich war dort in Gethsemane vor einem Dreivierteljahr. Ich würde so gerne das alles miterleben. Aber das alles ist noch in der Zukunft hier, in Johannes Kapitel 8. Die Geschichte, die wir gerade beschrieben bekommen haben. Wir machen das jetzt ohne Präsentation. Mein Laptop ist das Problem, von daher ist es gar nicht so schlimm. Oder? Ja, das ist einfach mein Laptop, der ist einfach ein bisschen komisch. Und dann machen wir das einfach ohne, das geht auch so. Gell? Das steht ja alles in der Bibel drin. Also von daher. Ab Vers 1. Dankeschön. Wir versetzen uns in die Zeit rein, wir sind in Israel, knapp 2000 Jahre zurück, es ist früh morgens. Wir haben im Kopf den Konflikt, der da war, die Spannung zwischen Pharisäern, Schriftgelehrten, hohem Priester, Sadduzäern, die ganze religiöse Podemos. Und er als Lehrer lehrt jetzt die Menge. Früh am Morgen, wo sind wir denn? Wir sind im Tempel, richtig? Was ist denn der Tempel? Was bedeutet denn der Tempel? Der Tempel ist das, was gemacht worden ist, nachdem die Stiftshütte gegeben worden ist. Die Stiftshütte wurde gegeben dem Mose und nach 2. Mose Kapitel 25 sollte der Mose die Stiftshütte machen in Vers 9, nach dem, was er gesehen hat im Himmel. Ja, also hat Salomo dann den Tempel auch gebaut. Hier ist jetzt Jesus drin in diesem Tempel, der dann wieder aufgebaut worden ist später. Und wurde Vergebung gegeben. Alles von Gott. Und hier lehrt jetzt Jesus die Volksmenge. Er setzt sich hin und lehrte sie. Und dann kommen die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Und sie bringen eine Frau, die beim Ehebruch ergriffen worden war, und stellen sie in die Mitte. Deswegen, ich nenne die Predigt ja Jesus und die Frau, die in der Mitte stand. Hier haben wir eine Frau, die in der Mitte stand. Hier haben wir... steht Jesus, gerade am Lehren gewesen, vielleicht darüber, selig sind die, die verfolgt werden. Vielleicht gerade dem Volk eine wichtige Botschaft weitergegeben. Jesus, der schon immer morgens in seiner persönlichen Andacht lange mit dem Vater in Verbindung war, wusste schon, was auf ihn zukommen wird. Jesus war so in Verbundenheit mit seinem Vater, dass er wusste, da wird es eine Situation geben, wie werde ich mich jetzt verhalten? Und jetzt ist da diese Frau da. Frau steht direkt in der Mitte. In der Mitte ist man, da ist man im Rampenlicht, wenn man in der Mitte steht. Das ist wie wenn ich hier vorne stehe und alle, die ganze Menge, die Jesus gerade unterrichtet hat, schaut auf sie. Und dann dieser Rabbi, dieser Lehrer, sie kennt ihn ja nicht. Wir wissen, wie Jesus ist. Wir kennen auch die Geschichte. Aber diese Frau, was muss in ihr vorgehen? Die hat wahrscheinlich gezittert. Vers 4, sie sagen zu ihm, Lehrer, ja, Lehrer, Didaskali im Griechischen, Lehrer, diese Frau ist auf frischer Tat, auf frischer Tat. Und so steht es auch wirklich im Griechischen drin, das ist nicht einfach nur, wir haben sie quasi gesehen, haben sie dann währenddessen noch weggerissen und haben die Sünde unterbunden und jetzt haben wir sie zu dir gebracht. Und dann, in dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. So ganz naiv, ja, so, wir wissen jetzt nicht, was wir machen sollen. Ja? In dem Gesetz hat, was sagst du? Jetzt kommt der Anspruch an Jesus, er soll jetzt was sagen, er soll jetzt reden. Jesus soll jetzt anfangen, eine Rede zu schwingen. Und Johannes lässt, das heißt, der Leser weiß gleich, diese Frage ist eine Fangfrage. Jesus wusste das gleich, aber wir als Leser werden hier gleich darauf hingewiesen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Die Volksmenge, die schaut noch gespannt zu. Die Frau steht in der Mitte. Die Pharisäer und Schriftgelehrten stehen da und schauen die Frau an und schauen Jesus an und warten, was er macht. Jesus steht, macht die Gnade in Person. Er bückt sich. Er geht auf die Knie. Er geht nach unten. Wenn wir uns das mal so vorstellen, dann sagt uns das viel mehr, als wenn wir das einfach nur so lesen. Warum kann denn Jesus so gnädig sein? Sünde hat zur Folge den Tod. Sonst würde das im Gesetz des Mose nie so stehen. Natürlich hat die Sünde den Tod zur Folge. Aber warum gibt es die Gnade? Warum ist Gnade möglich? Weil Gott selbst in Jesus Christus, der Philipperbrief, er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Weil Jesus Christus sich gebeugt hat, weil Jesus Christus seine Arme ausgestreckt hat und weil er für uns diese Strafe auf sich und auch zum Ausdruck bringt. Er geht in die Knie. Er geht in die Knie. Hier haben wir drei, ihnen ein rotes Herz geben für Sünde. Das habe ich auf der Präsentation so drauf. Ja. Sie haben alle drei ein sündiges Herz. Alle zwei. Hier, Pharisäer, Schriftgelehrten, Frau, sündiges Herz. Und Jesus, derjenige, der eigentlich jetzt, wo er sagt, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, er hat das weise Herz und er wirft nicht den Stein. Er verurteilt nicht die Frau, die in der Mitte steht. Ich meine, das Ganze ist sowieso halt. Ist es denn so korrekt? Im Gesetz des Mose, wisst ihr, was da drin steht? Das wird uns an zwei Stellen beschrieben. Der Mann und die Frau. Schon ganz komisch hier, oder? Und dann wird sie auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen. Noch komischer. Die ganze Sache riecht schon förmlich. Die ganze Sache. Das zeigt auch uns, was Gnade ist. Wenn die Sünde noch so groß ist, Gnade ist größer. Wir können uns nie so weit weg von Gott entfernen mit unserer Sünde, dass er uns nicht einholt, dass es für Gott zu weit weg wäre. Es ist nie so, dass wir so tief sinken können, dass Gottes Arm nicht zu kurz wäre, um uns wieder zu sich nach oben, zu sich zu ziehen. So ist es nie. Wir können uns 1000 Schritte oder 10.000 von ihm entfernt haben, es braucht immer nur einen Weg machen zu ihm, um ihn zu suchen. Dann werden wir feststellen, dass er uns schon längst gefunden hat. Dass die Suche nach ihm offenbart, dass er schon immer auf der Suche nach uns war und er uns nun endlich gefunden hat, als wir uns. Ahnung von diesem Jesus. Wie muss es ihr gehen? Und im Buch Desire of Ages, in dem Buch das zitternde Opfer in seiner Schande und die streng. Jesus schaut diese Frau an, die dort steht. Er sah das zitternde Opfer in seiner Schande und die streng blickenden Würdenträger gegen einen Sünder haben. Rotes Herz zu rotem Herz. In seinem reinen Sinn, reines Herz, Jesus, andere Seite, fühlte er sich angewidert von diesem Schauspiel. Hier haben wir Jesus als derjenige, der die Autorität gehabt hätte, den Stein zu werfen, zu verurteilen, zu verdammen. Aber er hat es nicht gemacht. Er hat schon zu Nikodemus gesagt, dazu ist er gekommen. Es geht weiter. Jesus schrieb mit dem Finger auf: Von mir abweichen werden in die Erde geschrieben werden, denn sie haben den Herrn, die Quelle lebendigen Wassers, verlassen. Jeremia, Kapitel 17, Vers 3, oder? 17, Vers 13. Die von mir abweichen, spricht der Herr, werden Gelehrten. Die haben die Bibel so gut gekannt, wie sie kein Adventist kennt. Adventisten kennen die Bibel eh leider nicht mehr so gut wie früher. Aber wenn Jesus das hier gemacht hat in diesem Moment und in die Erde geschrieben hat, oh, die viel lebendige Quelle. Und Jesus schreibt, steht auf und dann spricht er zu ihnen. Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf sie. Von den Ältesten angefangen, verlassen Jesus. Als sie aber dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Älteren. Und er wurde allein gelassen mit der Frau, geschrieben, und sie haben sich davon geschlichen. Ich stelle mir vor, wenn die Frau, ich weiß ja nicht, wie sie so drauf gewesen sein muss, wir erfahren nicht viel von ihr, aber wenn sie so eine Frau gewesen ist, die eigentlich das und gerne so weiterleben wollen würde, ja, dann kann ich mir vorstellen, dass sie vielleicht auch dann sich so gedacht hat, okay, jetzt ist die Gelegenheit, hätte er weiterlehren können, die Volksmenge. Aber die Frau, sie war diejenige, die ganz aktuell eine Sünde begangen hat. Und so fühlen wir, das können wir nachvollziehen, oder? Wer hat noch nie eine Sünde begangen? Wir kennen das alle, gerade gesündigt, was ganz Schlimmes gedacht, gesagt, getan. Und da ist Jesus derjenige. Was hat Jesus gemacht? Er hat die Ankläger fortgeschickt. Und sie hätte sich jetzt sagen können, okay, jetzt nutze ich die Gelegenheit. Jesus allein gelassen. Ich finde es so schön ausgedrückt. Er wurde allein gelassen mit der Frau, die in der Mitte stand. Was macht Jesus mit den Anklägern? Was macht Jesus mit den Verklägern? Er vertraut, dass wir selber diejenigen sind, die uns verklagen. Wir sitzen da mit unserer Sünde, haben ein schlechtes Gewissen. Soll er dich jetzt schon wieder annehmen? Schau, was du wieder gemacht hast. Guck dich doch an, du bist doch ein Versager. Du kriegst doch dein Leben nicht in den Griff. Du hast schon so oft versucht, jetzt als ein Christ zu leben. Gott hat dir das schon 5-mal vergeben, schon 10-mal vergeben. Aber irgendwann, mein Freund, irgendwann solltest du doch auch mal wirklich hier mal, ja, du kannst doch nicht schon wieder zu Gott kommen. Kennst du dieses Gefühl? Wer von euch hat Gott schon mal enttäuscht? Ich glaube, ich habe hier schon mal das an erinnern, mir nicht, dann habe ich es halt einfach nicht gefragt bisher. Man kann Gott nicht enttäuschen in diesem Sinne des Wortes. Warum kann man Gott nicht enttäuschen? Zu sagen, dass man Gott enttäuscht, würde bedeuten, dass Gott sich in uns getäuscht. Wir kennen das so von Menschen. Wenn ich mit einem anderen Menschen ein Problem habe oder es ist einmal okay und dann sagt er, ja, aber beim nächsten Mal bitte pass besser auf. Und dann mache ich es wieder, habe wieder nicht aufgepasst, dann habe ich ihn enttäuscht. Beziehungsweise sagen wir es anders. Ich bin in der Lage, einem anderen Menschen etwas vorzutäuschen. Ihr könnt von mir denken, ach, der Markus ist ein Prediger, ach, der lebt bestimmt so richtig toll und der macht nie was falsch. Und dann seht ihr mich plötzlich im Edeka, wie ich da irgend so eine Süßigkeit nehme und mir sie einfach reinstecke, ohne zu bezahlen, rauslaufe. Wird nie passieren. Ihr habt von mir ein Bild gehabt, das ist plötzlich zerstört. Aber so ist es nicht bei Gott. Ich war in der Lage, euch was vorzutäuschen. Ja, ihr denkt, oh, der Markus ist so ein lieber, netter Kerl. Und dann habt ihr euch plötzlich in mir getäuscht. Und was seid ihr? Der Markus, der würde niemals. Und dann sieht er mich plötzlich, das zu tun. Und dann sagt er, oh, Markus, also das hätte ich niemals von dir gedacht. Also ich bin völlig von den Wolken. Ja. Das hätte ich niemals gedacht von dir, Markus, dass du sowas in der Lage wärst überhaupt. Aber so ist es nicht bei Gott. Das Gesetz klagt uns an, So schreibt es auch Paulus im Römerbrief, dass das Gesetz uns anklagt. Ja, das Gesetz klagt uns an. Und Johannes schreibt es im ersten Kapitel von seinem Evangelium. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben, ja. Und dann schreibt er aber, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Es sind beides Seiten Gottes. Manche Leute sagen so, naja, das Gesetz ist so altes Testament, das brauchen wir nicht. Jesus ist derjenige, den wir brauchen im Neuen Testament, das ist das Wichtigste. Wir sollen nicht töten, nicht weil Gott sagt, ich möchte nicht, dass die Bevölkerung so dezimiert wird. Gott sagt, du sollst nicht töten, weil Gott das Leben ist. Gott sagt, du sollst nicht lügen, weil er die Wahrheit ist. Gott sagt, du sollst nicht Ehe brechen, weil Gott die Treue ist. Es sind alles Charaktereigenschaften Gottes. Deswegen können wir nicht sagen, das Gesetz hat sich ein bisschen verändert seit damals oder das Gesetz müsste man anders auslegen oder sowas. Das sind ewige, heilige Prinzipien. Das Gesetz ist Gesetz, das Gesetz und Sündige nicht mehr. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz, den wir nicht überlesen sollten. Sünde ist etwas so Schlimmes, dass wenn wir Sünde hegen, von der Tat die Sünde zu einer Gewohnheit wird und führen, dann wird es irgendwann unser Charakter. Sünde, was Sünde macht in unserem Leben, ist, dass es uns wegzieht von Gott. Dass es uns in Gefangenschaft, in Beschlag nimmt. Sünde hat auch die Eigenschaft, dass es uns süchtig macht. Sünde ist zu bekämpfen, aber Sünde können wir nicht bekämpfen. Die Sünde ist viel zu stark für mich. Ich kann auch nicht besserer Mensch zu werden, jetzt wo ich Christ bin. Sondern Christ zu sein bedeutet, dass Christus in mir lebt und dass ich dann die Frucht des Geistes habe, weil der Heilige Geist in meinem Herzen wohnt und weil ich ihm Raum gebe in meinem Leben, verändert er mich. Aber nicht ich mache es, sondern der Heilige Geist macht es durch mich. Das ist das, was es bedeutet, Christ zu sein. Und so ist diese Frau, die das alles so noch nie verstanden hat, hier in der Mitte, alleine mit Jesus. Und wir brauchen diese Zeiten alleine mit Jesus. Warum brauchen wir diese Zeiten alleine mit Jesus? Weil diese Zeiten mit Jesus vertreiben den Ankläger, der auch ganz... Er vertreibt das Schlechte. Was vertreibt in einem kalten Zimmer die Kälte? Indem ich sage, ach, das Licht anmache, wird die Dunkelheit automatisch vertrieben. Und so ist es auch in meinem Leben. Wenn ich die Sünde weghaben möchte, dann kämpfe ich nicht gegen die Sünde an, sondern ich fördere die Anwesenheit Christi in meinem Leben, die Gegenwart des Heiligen Geistes in meinem Herzen. Und das ist das, und deswegen brauchen wir es, allein mit Jesus zu sein, so wie die Frau hier ist. Er hat vertrieben diejenigen, die sie verklagt haben. Und Jesus, und Schriftgelehrten sind weg. Die Frau, die steht. Eigentlich ist das Bild komisch, weil eigentlich müsste Jesus stehen, die Frau müsste knien. Aber die Gnade richtet sich jetzt auf und schaut der Frau in die Augen. Und dann ist eine rhetorische Frage. Er hat sie jetzt nicht gefragt, ob sie weiß, ob sie jetzt nach Hause gegangen sind oder irgendwo anders hin. Hat niemand dich verurteilt? Das ist ein Wort im Griechischen, katakrino, das kommt sehr selten vor überhaupt im Griechischen. Das Wort krino, richten, kommt oft vor, aber das hier heißt, es heißt verdammen eigentlich im Neuen Testament. Hat niemand dich verurteilt? Hat dich niemand verdammt, heißt es eigentlich? Also schon im Prinzip dein Schicksal besiegelt? Sie aber sprach, das ist das Einzige, was sie sagt. In dieser ganzen Geschichte ist das Einzige, was sie sagt. Niemand, Herr. Niemand, Herr. Niemand ist da, der dich verurteilt. Und Herr, das sind die einzigen zwei Worte, die sie verwendet. Und das ist das, das sind die einzigen. Niemand, Herr. Das sind die zwei Dinge, die wir brauchen. Niemand, der mich verurteilt. Und Herr. Und Jesus spricht zu ihr, auch ich verdamme, auch ich verurteile. Gnade holt uns ab, da wo wir sind, am Boden, sündig, da holt uns die Gnade ab. Die Gnade richtet sich auf, richtet auch uns auf. Und die Gnade sagt, ich verurteile dich nicht. aber weil ich dich jetzt nicht verurteile, weil du geliebt bist, weil du von mir bedingungslos angenommen und geliebt bist. Deswegen, wie sind wir als Gemeinde? Sind wir als Gemeinde so, dass wir, wenn jemand sündigt, wenn jemand in einem sündigen Lebensstil lebt, dass wir dann, sind wir so, dass wir sagen, ach, ist doch gar nicht so schlimm, solange er vielleicht seinen Zehnten zahlt oder die Saalmiete oder solange die Person irgendwas macht, ist er nicht so schlimm. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit Sünde um? Siehst du den Splitter im Auge deines Bruders und nimmst den Balken in deinem eigenen Auge nicht wahr? In unserem Auge. Deswegen nehmen wir ihn so gut wahr. Wie meine ich das? Ich glaube, wenn wir uns mit unserem Balken beschäftigen, wenn wir die Dinge angehen in unserem eigenen Leben und merken, wie schwer es ist so, wie die Sünde an uns nagt und uns versucht zu fangen, wie wir auch in Süchten stecken und so weiter, wenn wir uns damit beschäftigen, mit dem Balken in unserem Auge, dann gehen wir ganz anders mit einem anderen Menschen um, mit einem Mitbruder, der auch damit zu kämpfen. Natürlich nur mit deinem eigenen Balken und lass den Splitter des anderen. Nein, er sagt, beschäftige dich mit, sieh zu, dass du den Balken rausnimmst und dann geh hin und schau, deinem Bruder zu helfen. Wir sollen nicht so sein, dass wir einfach sagen, ach, 18, er hat gesagt, wenn dein Bruder sündigt, ja, dann geh hin und rede mit ihm. Da muss man drüber sprechen. Es ist nicht so, dass man sagt, ach, Eltern waren in der Gemeinde und es hat langsam angefangen mit Sünde in ihrem Leben. Kein Gemeindeglied hat sich drum gekümmert um sie. Kein Gemeindeglied hat sich um sie gekümmert. Und nach ein paar Jahren waren meine Eltern ganz aus der Gemeinde draußen. Es war ein Wunder. Man hat gesagt, naja, jeder soll selber machen, wie er möchte. Mein Vater hat geraucht, mein Vater hat getrunken. Das war, man hat es gewusst, aber er stand auf der Liste drauf, ist egal, Hauptsache er steht auf der Liste drauf, hat sogar Zehnten gezahlt meistens und noch Saalmiete, aber ist egal. Sünde ist etwas, das wir ernst nehmen müssen. Und wo Jesus sagt, dass wenn dein Bruder sündigt, dass man hingehen soll und mit ihm drüber reden soll. Wisst ihr, was der letzte Satz, der dann kommt, bevor er sagt, wenn dein Bruder sündigt, so geh hin ist? So ist es nicht der Wille des Vaters, dass eines von diesen kleinen Schafen, eins von diesen kleinen Gemeindegliedern verloren geht. Es ist nicht der Wille des Vaters. Wir sollen das Herz eines gehen, der Sünder, und zu sagen, Gott ist Liebe und wir wollen den Menschen lieben und deswegen sagen, weisen wir ihn nicht, ob wir mit der Person vielleicht ein schlechtes Verhältnis haben oder sowas. Aber nein, wir sollen auch die Sünde ansprechen, beim Namen nennen. Aber in einer Art und Weise, wo wir, glaube ich, noch so viel zu lernen haben von Jesus, der hier derjenige war, der sich hingekniet hat vor dieser Frau. In kniender Haltung hinzugehen zum Sünder und zu sagen, was du da machst, weißt du, was du da machst? Ich mach's nicht besser. Ich will mir von mir nicht behaupten, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, dass ich über dich richten könnte, dass ich dir sage, das ist so falsch, um zu sagen, lieber Bruder, liebe Schwester, was du da machst, wird den Ausgang haben, dass du dich immer mehr von Jesus Christus entfernst, von der Gemeinde entfernst und auf ewig verloren gehst. Deswegen ist die Frage, liebe ich meinen Bruder viel mehr? Hinweis, dass er vielleicht mit mir nicht mehr reden wird. Aber vielleicht wird das, was ich ihm sage, dazu führen, dass er sein Leben irgendwann umkrempelt. Aber das ist der Auftrag eines Christen auch. Aber das alles in einer Haltung, die wir, glaube ich, noch viel mehr erlernen müssen und uns studieren müssen, was es bedeutet, zu knien vor dem Sünder. Obwohl Jesus Christus ein weißes Herz hatte, hat er sich gekniet vor dem Sünder. Wie viel tiefer müssen wir knien? Wie viel tiefer müssen wir knien, die wir selber einen Balken im Auge hatten? Jesus ohne Balken hat sich hingekniet und gebückt. Wie viel niedriger müssen wir? Für heute, nimm mit in die Woche, dass du dir Zeit nimmst, wo du mit Jesus alleine bist. Mit Jesus alleine bist. Weil er möchte alles vertreiben, alle Ankläger, die da drinnen und die da draußen. Und er möchte dir sagen, geh hin und sündige, komm nach Hause. Auch heute spricht er, mein liebes Kind, komm nach Hause, ganz egal, wie weit du dich von mir weg entfernt hast. Ich liebe dich und ich nehme dich immer an. Keine Sünde ist so groß, dass sie für Gott zu schwer wäre zu tragen. Keine Sünde ist so dunkel, dass Jesu Licht nicht heller wäre in unserem Leben. Du kannst dich nie zu weit weg von Gott entfernt haben. Aber es kann einmal zu spät sein. Und wenn du heute hörst, dass du zu ihm gehen sollst, dann geh zu ihm. Amen. Das ist auch eine ganz wichtige Geschichte hier von Lazarus. Da werden wir mal wann anders eine Predigt vielleicht hören. Aber wir werden jetzt noch mal einen Ausschnitt sehen von dem Film, wo die Frau, die in der Mitte stand, wo sie dann jetzt zu Jesus gebracht wird. Das wird dann jetzt sicher gleich kommen.
Dann würde ich jetzt gern beten. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir Danke sagen, dass wir die Möglichkeit haben, uns hier zu treffen, dass wir die Möglichkeit haben, hier von dir zu hören, von deinen wunderbaren Taten, von deiner Gnade, wofür wir dir sehr dankbar sind. Ich möchte dir Danke sagen, dass wir hier den Gottesdienst gestalten durften. Bitte sei doch auch mit den Menschen hier in der Woche, dass sie das Wort, das sie heute gehört haben von Markus, doch sagen. Amen.
Also wir singen jetzt das Lied Nummer 114 und wir stehen dazu auf.